Ja, soweit sind wir gekommen. Wir sind Gott dankbar, dass Bruder Rudolf Ebert heute in unserer Mitte ist. Und wir wollen um Segen Gottes beten. Wir stehen jetzt auf. Lieber Vater im Himmel, Lob, Dank und Ehre dir allein gebracht, dass du so groß und allmächtig bist, dass du willst uns näher zu dir bringen. Auch heute in dieser Morgenstunde, bitte rede zu uns und wir wollen das hören. Unser Ziel, unser Verlangen, unsere Bitte zu dir. Wir wollen so leben, dass unser Leben soll dir wohlgefallen sein. Wir sind dankbar, dass auch Bruder Rudolf darf in unserer Mitte sein. Du kannst auch in dieser Zeit, da wo zusammen wir sind, auch zum Segen machen. Segen an jedem Teilnehmer auch in dieser Bibelrüstwoche, dass wir sollen gerüstet wieder auch nach Hause fahren mit deinem Wort. Erhöre uns und bleib mit uns. Amen. Die Brüder haben noch was vorbereitet und immer wieder, wer was noch hat, ein Gedicht und ein Zeugnis vor dem Thema. Ich habe immer Zeit und da wollen wir Zeit ausnutzen.
Ich will stark sein im Glauben sieben. Ich will brennen und niemals verbrennen. Ich will glauben, ich den Herrn erheben.
Wir wandern zu dem Ziel, das leuchtend vor uns steht, und holen Kraft und Stärke im täglichen Gebet. Wir werden oftmals müde und wissen keinen Rat, weil wir so leicht vergessen, was deine Liebe tat. Wir haben dich zu wenig in Vollmacht hier bekannt, obwohl du uns als Boten in diese Welt gesandt. Wir bitten um Vergebung für das, was wir verfehlt, damit die Macht der Liebe von Neuem uns beseelt. Damit dein Reich erscheine, durchleuchte diese Nacht und viele es erfahren, dass sie von dir bewacht. Amen.
Tag für Tag in deinem Lebenswandel find ich Kraft für meine Pflichten hier. Gott ist da, ich brauch mich zu verzagen, jeden Gruß zu sorgen nimmt er mir. Bitte Herr, will mir das Beste schenken, schenk mir Freude und auch tiefen Schmerz. Liebevoll will er mich dadurch wenden, gib mir Ruhe und Frieden in das Herz. Jeden Tag steht mir der Herr zur Seite, seine Gnade ist mir immer neu. Auch wenn und Weisen möchte er uns geben, will uns helfen stets mit seinem Rat. Er beweist nicht nur das wahre Leben, sondern hält, was er versprochen hat. Hilf mir, Herr, in allen Glaubensproben zu vertrauen, zu sein. Gib mir Herr, wenn Lasten mich bedrücken, sie zu leben stets aus deiner Hand. Lass mich immer frohen Mutes blicken, hin zu dem von dir verheißenen Land.
Thank you. Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Ich freue mich, dass hier auch wieder eine Möglichkeit ist, das wunderbare Wort Gottes, von dem wir heute Morgen jetzt schon gesungen haben, miteinander zu betrachten. Und wir wollen zum Herrn vertrauen, dass er auch wirklich Auferbauung, Glaubensstärkung schenkt und uns jedem Einzelnen zu Herzen redet, so wie wir es nötig haben. Das schenkt der Herr immer wieder durch sein Wort, das macht es so kostbar, dass es uns zurüstet und stärkt für unseren Weg hier auf der Erde. Und ich denke, da ist der erste Petrusbrief ein ganz besonders passender und guter Brief. Im Grunde ist ja das Thema des ersten Petrusbriefes, kann man sagen, Ermunterung und Ermahnung für die Wanderer und Fremdlinge auf der Erde. Für die, die aus Gott gezeugt sind, die eine himmlische Heimat haben und doch hier in der Fremde ihren Weg zu gehen haben, unter widrigen Umständen, Verfolgung, Leid, Prüfungen und dennoch getragen und gehalten von unserem Gott, von dem Herrn Jesus. Ihr habt ja schon diesen ersten Teil von 1. Petrus 1 betrachtet, ein wunderschöner Abschnitt, ein tiefer Abschnitt, der genau diese Kinder Gottes, die auf der Wanderschaft sind, wunderbar ermutigt. Und ich möchte im Zusammenhang halber das vielleicht noch einmal zusammenfassen, was da geschrieben steht, dass der Apostel Petrus durch den Heiligen Geist diejenigen, die unter Verfolgung und allerlei Bedrängnis zu leiden hatten, tröstet und ermutigt. Er zeigt ihnen, dass die mancherlei Bedrängnisse und Anfechtungen und Prüfungen, die sie zu durchleben haben, dass sie Gottes souveräner Planung und Gottes guter Absicht entsprechen. Das ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Heute Morgen durfte ich auf der Fahrt das auch ein bisschen üben, dass man sich erst mal ärgert und denkt, warum muss das jetzt sein, dass ein Stau kommt, dass alles zu spät wird? Und dann muss man lernen, Vater, es ist deine Schule. Du hast es so zugelassen und geplant und letztlich muss es zum Besten dienen. Aber es gibt ja noch viel größere und schwerwiegendere Dinge. Die Gemeinden, die der Apostel Petrus ansprach, sie hatten wirklich unter schwerer Verfolgung zu leiden. Im 5. Kapitel lesen wir ja von diesem Wort, der Satan, wie ein brüllender Löwe versucht er, die Menschen einzuschüchtern, die Gläubigen zu bedrohen. Davon haben wir hier im Westen wenig, dafür haben wir andere Anfechtungen und Gefahren, vor allen Dingen eben die des Reichtums, des trügerischen Friedens, der faulen Kompromisse. Aber wie auch immer die Prüfungen aussehen, die Gott in unser Leben hineinverordnet, es muss uns zum Besten dienen. Letztlich dient es dazu, dass unser Glaube geläutert wird, gereinigt wird von Schlacken und das ist eine Frucht, die vor Gott kostbar ist. Wir sehen oft nicht, was für Ziele Gott hat, wenn er Schwierigkeiten in unser Leben hineinordnet, aber Gott weiß es. Ja, und nun kommt dieser zweite Abschnitt, den ich heute Morgen betrachten darf mit uns. Und dieser Abschnitt, da geht es darum, dass wir heilig leben sollen als echte Kinder Gottes. Dem Wesen unseres himmlischen Vaters entsprechend, dass wir unseren Weg hier in dieser sündigen, gegen Gott aufgelehnten und völlig unreinen Welt nehmen sollen, unbefleckt, untadelig, dem Herrn wohlgefällig. Und das ist ein Kampf. Das ist immer wieder neu mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen verbunden. Und deswegen ermuntert und ermahnt der Geist Gottes durch den Apostel Petrus jedes wahre Kind Gottes, dass wir doch so leben sollen, wie es unseren Gott und Vater verherrlicht und ehrt. Mitten in dieser sündenbeschmutzten Welt. Ich lese einmal ab Vers 13, Schritt für Schritt, diese Verse, die wir heute betrachten wollen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Damit beginnt der Abschnitt, den wir betrachten. Von dieser Offenbarung Jesu Christi spricht der Apostel schon in den vorhergehenden Versen. Er zeigt, dass letztlich das Ziel, die Auflösung unseres Lebens, auch der Rätsel unseres Lebens, auch der Nöte unseres Lebens, dann stattfindet, wenn der Herr wiederkommt für die Seinen, wenn er sie entrückt und verherrlicht Und wenn wir dann im Licht dieser Herrlichkeit auch wirklich die Wege Gottes mit uns vollkommen verstehen, wenn wir dann frei sind von dem Fleisch, die Erlösung unserer Seelen ist dann erst vollendet, wenn wir wirklich auch los sind von unserer fleischlichen, sündigen Wesensart, die uns immer noch anklebt. Das macht uns immer Not und Kämpfe, solange wir hier auf Erden sind. Aber so wie der Herr uns beistehen will, das Fleisch und die Sünde zu überwinden, hier, auch wenn das nicht vollkommen geschehen kann, so will er dann einmal uns triumphal auch in der Herrlichkeit trösten. Und wir werden dann ihn sehen, wie er ist, und werden dann auch mit ihm ungetrübte Gemeinschaft haben. Und das ist sozusagen das Ziel, auf das der Apostel Petrus die Gläubigen ausrichtet. Auch hier in diesem Vers kommt es noch einmal heraus. Wir leben in einer Welt voller Sünde und Schmutz. Das gleicht einer Wanderschaft auf einem Pfad, der schlammig und glitschig ist. Und ich weiß nicht, wer... Einige werden von euch vielleicht viel wandern, ich wandere leider nicht mehr so viel, aber es gibt manche Wege, da muss man jeden Schritt aufpassen, dass man nicht ausrutscht und plötzlich völlig mit Schlamm und Dreck beschmutzt da ist. Das sind oft schmale Wege, holprige Wege, da sind dann noch Wurzeln dabei und das geht noch steil und dann ist es auch noch glitschig und glatt und da muss man aufpassen. Und dieses Bild, das wir da am Anfang haben, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, das ist ja ein Bild, dass die antike Kleidung der damaligen Zeit voraussetzt. Damals hatten ja die Menschen Gewänder an. Gewänder, die normalerweise lang bis auf die Knöchel manchmal herunterfielen oder an die Waden und die eine stärkere körperliche Bewegung und Betätigung eingeschränkt haben. Und deswegen, wenn man kämpfen wollte oder arbeiten wollte, dann hat man die Lenden umgürtet, das heißt, man hat dieses Gewand nach oben genommen und hat es mit dem Gürtel festgesichert, so dass man dann wirklich auch die volle Bewegung hatte, die für den Kampf oder für die Arbeit nötig war. Und das ist hier so ein bisschen dieser Sinn, sozusagen, ihr müsst von Entspannung und Freizeitmodus umschalten auf Kampf. Ja, ihr müsst lernen, dass ihr in dieser Umgebung euch nicht entspannt und fröhlich bewegen könnt, sondern ihr müsst mit Gefahren rechnen, mit Kampf rechnen, dass ihr sozusagen einen plötzlichen Überfall abwehren müsst. Und deshalb seid bereit, seid innerlich gerüstet für das, was da eben auch kommt. Und das ist eine Gefahr für uns Gläubige, dass wir sozusagen diese angenehme, nette Atmosphäre, die die Welt nach außen hin in manchem ausstrahlt, dass uns das verführt dazu, dass wir sorglos und leichtfertig werden, dass wir sagen, naja, jetzt wollen wir das Leben einmal genießen und ein bisschen spazieren gehen. Aber das, was wir zu tun haben, ist eine Wanderschaft, die eben Gefahren, auch mal einen Überfall von einem Löwen oder von Wölfen beinhaltet. Und deswegen können wir nicht so einfach uns gehen lassen und entspannt unseren Weg gehen. Wir haben Freude, wir haben Frieden, ja, wir wollen auch diese Zeit ganz gewiss genießen und dürfen dankbar sein. Und dennoch müssen wir wissen, es kann selbst hier in dieser Freizeit in irgendeiner Situation der Feind auf uns lauern und will uns in irgendeine Falle locken. Ja? Also wir können nie völlig sagen, ich bin im Frieden, ich habe keine Probleme, ja, sondern das ist erst in der himmlischen Herrlichkeit so. Die himmlische Herrlichkeit ist unsere wahre Heimat, das heißt, die Lebensumgebung, die unserem Wesen, unserem innersten Wesen als Kinder Gottes entspricht. Dort können wir wirklich aufatmen und ganz auch alle Sorge, Angst und Wachsamkeit fallen lassen, weil dort sind wir bei unserem himmlischen Vater. In der Lebensumgebung, in der alles göttlich, heilig, gerecht und gut ist. Aber hier auf Erden sind wir in einer wesensmäßig feindlichen Lebensumgebung, wo der Teufel immer noch derjenige ist, der als Fürst dieser Welt großen Einfluss hat und wo er versucht, auch die Kinder Gottes zu bekämpfen. Und deswegen umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid wachsam, seid bereit zum Kampf und dann auch seid nüchtern. Das heißt, wir dürfen uns nicht berauschen lassen, nicht in irgendeiner Weise ja in eine ungesunde Träumerei versetzen lassen, als wären wir schon im Land des Friedens und der Erfüllung. Das sind wir erst
wenn wir in der Herrlichkeit sind.
Also unsere Hoffnungen wollen wir nicht auf Menschen setzen, auch nicht auf den vergänglichen Reichtum oder beruflichen Erfolg oder Familienglück, was auch immer an Menschlichem hier gegeben werden kann. Es ist vorläufig, es ist nicht wirklich unser eigentliches Ziel und es kann auch uns unter Enttäuschungen wieder weggenommen werden. Wir können alles mögliche Irdische verlieren. Nur unser Herr Jesus, das ist unser bleibendes Teil, unser himmlisches Gut und Erbteil. Und an dem wollen wir festhalten. Das will uns der Herr bewahren, selbst wenn wir sogar das Leben verlieren sollten oder die Gesundheit. Ja, das sind ja alles Dinge, wir sind dankbar, wenn es Gott uns schenkt, aber es ist nicht verheißen, dass wir das immer behalten. Und diese Gesinnung, denke ich, will der Apostel Petrus hier in uns wecken, dass wir nicht uns in diesseits, in diesem Leben, in dieser Welt sozusagen heimisch machen. Wir sind Fremdlinge, Ausländer, solche, die hier nur vorübergehend sind. Und wir wollen uns das nochmal bewusst machen. Ich denke, der Andreas hat es gestern sicher schon gesagt. Damals war ein Fremdling noch etwas anderes als heute. Es ist heute auch nicht ganz einfach und davon habt ihr ja auch ein bisschen Erfahrungen machen dürfen, Fremdling zu sein. Aber damals hieß Fremdling eigentlich rechtlos und vogelfrei zu sein. Völlig auf das Erbarmen und den guten Willen der Menschen angewiesen. Ja, wir haben ja damals gut, das Römische Reich war ein gewisses Staatswesen, das gewisse Ordnungen schuf, aber in den örtlichen Verbänden oder auf dem Land war derjenige, der nicht zur Sippe gehörte, der nicht Verwandte hatte, die ihn beschützt haben, nicht irgendwie einen Schutz hatte, der war mehr oder weniger der Willkür ausgesetzt. Ja, wenn da so ein Fremdling umgebracht wurde, da hat oft gar niemand groß danach gekräht. Ja, das war also eine gefährliche Sache, als Fremdling durch ein anderes Land zu ziehen. Wenn da ein Räuber war oder auch nur irgendein Stadtfürst, der gesagt hat, ach, ich will mir doch die Herden von diesem Wanderer mal unter den Nagel reißen, dann hat er den einfach umgebracht. Ja, also diese Gefährdung, das wollen wir berücksichtigen, das war damals in diesem Begriff Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht mit drin. Und genau das ist im Grunde auch unsere Situation hier in dieser Welt. Ja, wir können uns hier nicht völlig wohlfühlen, wir können uns hier nicht heimisch fühlen, sondern unsere Heimat ist im Himmel und deswegen unsere Hoffnung ist auf die Offenbarung Jesu Christi gerichtet. Wenn der Herr offenbar wird, sichtbar wird vor dieser Welt, dann werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und dann sind wir an unserem Ziel angelangt. Und dann weiß auch die Welt und wird voll Erschrecken feststellen, dass diese törichten Christusnachfolger, diese verschrobenen Gläubigen, dass sie diejenigen waren, die wahrhaft weise waren. Und die den richtigen Weg gewählt haben. Und sie haben sich getäuscht. Die Weltmenschen, die ihr Teil in diesem Leben, in dieser Welt gesucht haben. Aber im Moment sieht es noch so aus, dass wir eigentlich diejenigen erscheinen, die töricht sind, die das Leben nicht richtig zu genießen wissen und die ihre Vorteile nicht richtig ausnutzen und die so ein bisschen seltsam sind. Ja, halt nicht ganz von dieser Welt. Ja, das ist für die Weltmenschen ein Anlass zum Spott. Aber für uns sollte es eine ganz bewusste Haltung sein, die wir einnehmen. Ja, dann kommt der Vers 14. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, also der Geist Gottes spricht hier die wahren Kinder Gottes an. Nicht äußerlich christliches Bekenntnis ist gefragt, sondern Zeugung aus Gott. Wiedergeburt, der Geist Gottes wohnt in einem Menschen. Das bedeutet Kindschaft. Und das ist wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir eben eine ganz massive Ausbreitung einer Namenschristenheit haben. Einer hohlen Christenheit, die nur ein Bekenntnis zu Jesus Christus hat, aber nicht die Kraft eines erneuerten Lebens. Die wahren Kinder Gottes, das sind die, die wirklich Buße getan haben, die wirklich sich bekehrt haben und die den Geist Gottes empfangen haben in der Wiedergeburt. In der Neuzeugung sollte man das besser übersetzen. Ja? Also das Wort für geboren kann auch gezeugt bedeuten. Ja, und wir werden auch in dem heutigen Abschnitt sehen, es bedeutet im Wesentlichen auch eher gezeugt als geboren. Ja? Es geht darum, wer ist unser Vater? Sind wir nach dem Fleisch geboren, so wie das Johannes 1 sagt, aus dem Blut, aus dem Fleisch, Adams Kinder, oder sind wir Gottes Kinder? Das sind nur die zwei verschiedenen Möglichkeiten. Von Natur sind wir alle Kinder Adams und damit Sünder und unter dem Fluch. Wir sind Todgeweihte von Natur aus. Erst die Bekehrung und Neugeburt macht uns zu Kindern Gottes, die ewiges Leben haben und die dieser Welt entrückt sind, die aus dieser Welt herausgerettet sind, wie der Herr Jesus es auch immer sagt. Ja, das ist wichtig. Es geht um die Kinder. Und wisst ihr, das ist jetzt ganz wichtig. Wörtlich steht ja hier als Kinder des Gehorsams. Passt euch nicht den Begierden an. Schaut, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das heute verstehen. Ein wahres Kind Gottes hat Gehorsam in seinem Herzen. Wir haben heute viele Leute, die nennen sich Kinder Gottes, aber sie weigern sich, die Gebote Gottes zu halten. Sie finden es eine unerträgliche Zumutung und Last und rebellieren sofort, wenn sie auf Gehorsam angesprochen werden. Und ihr Lieben, da müssen wir uns fragen, wo kann da wirklich echte Bekehrung und Christus im Herzen sein, wenn eine solche Einstellung da ist? Ein ganz entscheidendes Merkmal einer echten Bekehrung ist Gehorsam gegen Gottes Wort und Gottes Gebot. Ein ganz wesentliches Element einer echten Buße und Bekehrung ist, dass der sündige Mensch, der von Natur aus ein Rebell ist, einer, der sich auflehnt gegen Gott, gegen die göttliche Autorität, gegen die göttlichen Gebote, der im Grunde einen Hass im Herzen hat gegen Gott und seine Ordnungen, dass dieser Sünder wirklich seine Einstellung ändert und sich von Herzen Gottes Autorität unterwirft. Das wird heute nicht mehr sehr oft gepredigt, dass zu einer Bekehrung nicht nur gehört, dass ich im Glauben Jesus Christus als das Lamm Gottes annehme für meine Sünden, sondern dass auch dazu gehört, dass ich breche mit meiner sündhaften Rebellion gegen Gott und mich Gott bedingungslos unterwerfe. Der lebendige Gott ist die höchste Autorität und er hat seinen Sohn eingesetzt als Herrn. Das heißt, wenn ich Jesus Christus nicht als Herrn auch anerkenne, der wirklich über mein Leben zu entscheiden hat, dessen Wille zählt und nicht mehr mein Eigenwille, dann ist meine Bekehrung irgendwo nicht echt. Nicht, dass wir das als Gläubige 100% umsetzen. Ja? Wir wissen alle, dass wir manchmal zu kämpfen haben und manchmal nicht gehorsam sind. Aber wo die Bereitschaft, diese grundsätzliche Unterwerfung unter die Autorität des Herrn Jesus Christus fehlt, da muss ich sagen, sehe ich keine Wiedergeburt. Das ist keine echte Bekehrung. Also ein Kind Gottes ist immer gekennzeichnet durch eine grundsätzliche Bereitschaft. Und zwar ist hier nicht der knechtische Gehorsam gemeint. Versteht ihr, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil manche gläubige Kinder Gottes sind gefangen in einem knechtischen Geist. Der entspricht dem mosaischen Gesetz. Du musst die und diese Gebote halten. Ja? Sonst wirst du nicht errettet. Und wenn du sie hältst, alle, dann kannst du dir das ewige Leben verdienen. Ja, das ist der knechtische Geist. Und der knechtische Geist empfindet die Gebote Gottes als eine unerträgliche Last. Sie sind schwer. Sie sind fast nicht zu ertragen. Und der knechtische Geist, der kommt zum Ausdruck in diesem einen Knecht, in dem Gleichnis des Herrn Jesus, der gesagt hat, ich wusste, dass du ein harter Herr bist und dass du forderst, wo du nichts vorher gegeben hast. Versteht ihr? Das ist der knechtische Geist. Und genau so darf es bei uns nicht sein. Ein Kind Gottes liebt den himmlischen Vater und es lebt aus der Gnade. Es weiß, dass ihm die vielen Sünden vergeben sind, rein aus Gnade um des Herrn Jesu willen. Und da kann er durch seinen Gehorsam und seine Werke nichts dazu tun. Sondern ein kindlicher Geist ist gehorsam, weil es das Kind Gottes, den himmlischen Vater, in seiner Güte, in seiner Liebe und auch in seiner Autorität und Majestät erkennt und anerkennt. Ja? Also es ist eine innere Überzeugung, ein inneres Verlangen, in einem wahren Kind Gottes den Willen Gottes zu tun. In der Ausführung versagen wir oft, da sind wir unvollkommen, ja? Da mögen wir manchmal auch murren. Ja, das war auch bei den Gläubigen in der Bibel so. Aber Dort, wo grundsätzlich eine Gehorsamsverweigerung ist, da ist doch keine Kindschaft. Und es gibt nur zwei Dinge. Entweder sind wir Söhne des Ungehorsams, Epheser 2, Söhne des Ungehorsams, so werden die Ungläubigen genannt, die dem Satan dienen. Die sind auch jemand gehorsam, nämlich dem Teufel. Ohne es zu wissen, werden sie von ihm gelenkt. Ja, wir müssen immer jemandem dienen und gehorchen. Wir können als Menschen überhaupt nicht autonom sein. Das ist ja die Lüge und der Betrug des Humanismus, der sagt, ich will als Mensch völlig frei sein und gar niemandem verantwortlich sein. Ja, ich will Gott nicht verantwortlich sein und dem Teufel natürlich auch nicht. Ja, und darüber kann der Teufel nur lachen, weil er hat die Leute schon an der Strippe und er lenkt sie und sie müssen ihm gehorchen, weil sie Gott nicht gehorchen wollen. Also wir können nur entweder Söhne des Ungehorsams sein oder Kinder des Gehorsams. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass uns die Gebote Gottes, die Ordnungen Gottes bewusst bejahen. Sie sind ein Ausfluss der Güte und Liebe und Fürsorge Gottes. Ein Kind Gottes empfindet es so, dass die Gebote Gottes nicht Einschränkungen sind, nicht unzumutbare Lasten, sondern wirklich ein Weg da gezeigt wird, der nur gut ist, ja, der Segen bringt, der Segen austeilt auch an andere. Und dann, ich kann von Herzen dem Willen Gottes zustimmen als Kind Gottes. Das ist auch in Römer 7 gesagt. Ja, wenn ich wiedergeboren bin, dann sage ich, die Ordnungen Gottes, die Gebote Gottes sind gut. Ich habe das Problem, nicht bei Gott ist das Problem. Ja, der Sünder, der klagt Gott an und rechtfertigt sich selber. Und dann ist es eben wichtig, dass wir, wenn diese Grundsatzhaltung des Gehorsams da ist, dass wir dann auch einen Veränderungsprozess in unserem Leben und Denken durchlaufen. Und da geht es darum, wenn es heißt, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das ist ganz klar. Als sündiger Mensch bist du gesteuert von deinen Begierden. Du tust einfach das, was dir sozusagen aufsteigt in deinem sündhaften Herzen und folgst diesen Impulsen, die sozusagen von innen heraus kommen. Ich würde jetzt am liebsten das und das tun. Und dann geht der Mensch hin und tut es. Ich lese mal diese Verse in Epheser 2, sie sind schon angeklungen. Ab Vers 1, die Schilderung des geistlichen Zustandes des Sünders aus der Sicht Gottes. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also der sündige Mensch wird von seinen Begierden und von seinem Fleisch gesteuert. Und wenn wir dann uns bekehrt haben, dann ist grundsätzlich die Haltung da, ich will jetzt den Willen Gottes tun, nicht mehr meine Begierden. Und dennoch finden wir immer wieder in unserem Leben Bereiche, wo wir sozusagen noch vom Fleisch und von den Begierden gesteuert sind. Ja? Gott krempelt uns nicht in allem total um. Am Anfang haben wir vielleicht den Eindruck, und da ändert sich auch ganz viel bei der Bekehrung und Wiedergeburt, aber später, wenn wir mit dem Herrn länger leben, merken wir, dass das Licht Gottes auf gewisse Bereiche fällt und dann merken wir, oh, da bin ich ja noch, da habe ich ja noch fleischliche Haltung, da habe ich ja mein Leben noch gar nicht wirklich im Sinne Gottes verändern lassen. Und deswegen diese Ermahnung, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher dientet. Also wir sollen uns nicht mehr von unseren sündigen Begierden steuern lassen, sondern von dem Wort Gottes, von dem Willen Gottes. Und dieses Wort anpassen, das ist genau dasselbe wie in Römer 12, 2. Und diese Stelle hat auch damit zu tun, die will ich mal lesen. Ich lese mal schon ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wir sollen uns nicht anpassen, sondern wir sollen Widerstand leisten gegen unsere Begierden von innen und gegen die Anschauung der Welt, den Geist dieser Welt von außen. Ja? Der Geist dieser Welt sagt zum Beispiel, wenn du dich nicht nach der neuesten Mode kleidest, dann bist du uncool. Ja? Und dann bist du eigentlich ein Objekt des Spottes und der Verachtung. Aber der Geist Gottes sagt, wir wollen auch in unserem Äußeren Keuschheit und Anstand und die Würde und Ehre unseres Gottes widerspiegeln. Ja? Und dann gibt es den Kampf. Ja? Da gibt es auch die fleischlichen Begierden. Die wollen einen auch dahin bringen, sich attraktiv zu machen, sich darzustellen. Aber dann gibt es den Geist Gottes und das Wort Gottes. Und dem sollen wir folgen. Und dann wird unsere Gesinnung umgestaltet, indem wir immer tiefer die Gedanken Gottes, den Willen Gottes aus seinem Wort erfassen, werden wir gefestigt darin, den Willen Gottes zu tun und nicht mehr die Sünde. Ja, das ist dieser Prozess der Heiligung, der eigentlich in jedem Kind Gottes ablaufen sollte. Der ist nie 100% zu Ende. Ja? Ja, die Bibel kennt keinen Perfektionismus. Ich bin durch ein einmaliges Erlebnis völlig durchheiligt, ich sündige nicht mehr, ich habe keine Begierden mehr. Das gibt Irrlehrer, die sowas immer wieder in der Geschichte vertreten haben. Ein Ivo Sasek ist zum Beispiel, geht in die Richtung und manche andere auch. Und das ist eine tödliche Falle. Ja? Vollkommenheit haben wir jetzt schon in Christus. In Christus sind wir nämlich vollkommen geheiligt vor Gott. Aber in uns selbst werden wir sie nie finden, solange wir hier auf der Erde das Fleisch haben. Ja? Erst wenn das Fleisch weggenommen ist durch die Verwandlung in der Herrlichkeit, wenn wir den Herrlichkeitsleib haben, dann sind wir perfekt. Ja? Und vorher haben wir immer mit diesem Stachel zu kämpfen, dass wir nicht perfekt sind in uns selbst, sondern nur in Christus. Ja? Und es ehrt den Herrn und hält uns demütig. Und alles andere ist, dass man selber versuchen will, sich aufzublähen als ein Superheiliger. Und das gefällt Gott nicht. Und da sind schon manche tiefe Stürze dadurch zustande gekommen. Ja, also wir sollen uns nicht der Welt anpassen, nicht unseren Begierden, sondern wir sollen uns umformen lassen in das Ebenbild Jesu Christi. Und er ist ja das Bild Gottes. Ja? Gott ist heilig, also sollen auch wir heilig sein. Was bedeutet denn heilig? Das müssen wir uns immer wieder mal fragen. Ne? Das sind so Begriffe, die lesen wir oft und nehmen wir manchmal auch in den Mund. Was bedeutet heilig? Nun, ich kann das jetzt nicht so ausführlich ausführen. Ich habe darüber auch mal eine Broschüre geschrieben. Da könnt ihr vielleicht mal nachlesen. Aber heilig bedeutet im Grunde erst einmal, Gott ist völlig anders als der sündige Mensch. Gott ist gerecht und vollkommen gut. Gott ist vollkommene, reine, selbstlose Liebe. Gott ist nicht selbstsüchtig. Gott ist sanftmütig und gütig. Er ist rein von aller Begierde. Er ist lauter und er ist barmherzig und gütig dort, wo wir hart und eigensüchtig und unrein sind. Also Gott ist heilig, das bedeutet, er ist ganz anders, als wir Menschen sind. Vielleicht lesen wir da nochmal im Hebräerbrief diese Schilderung des Herrn Jesus, da kommt es auch ein Stück zum Ausdruck in Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Heiligkeit Gottes ist im Grunde etwas, was uns erschrecken muss, weil Gott so anders ist als wir. Und weil, wenn Gott von uns fordert, seid heilig, denn ich bin heilig, dann müssen wir zuallererst einmal ja, es so erkennen wie auch Jesaja, das wollen wir auch einmal lesen, Jesaja 6, es erkannt hat. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Also die Heiligkeit Gottes muss uns auf eine Weise erschrecken lassen. Und die Furcht Gottes, von der Apostel Petrus später auch spricht, ist auch gegründet in einem Bewusstsein dieser Heiligkeit Gottes. Also das trennt uns eigentlich von Gott. Wir sind unheilig von Natur und er ist rein, gerecht und heilig und vollkommen. Und das wird hier jetzt nicht behandelt, aber das ist, denke ich, wichtig, dass wir es verstehen. Dass wir überhaupt dem heiligen Gott nahen können, hat seine Wurzel und seinen Grund darin, dass wir geheiligt sind in Christus. Dass Christus unsere Heiligung ist, dass er mit seinem Opfer, mit seinem Blut für alle unsere Unreinheit und Unheiligkeit bezahlt hat und uns heilig und gerecht und untadelig vor Gott hingestellt hat. Also wir haben eine Stellung in Christus als Heilige und Geliebte. Und wenn wir die nicht hätten, dann wäre jedes Glaubensleben im Grund vergebens und erschreckend. Denn Gott fordert 100% Heiligkeit. Auch nur 0,5% weniger ist unakzeptabel bei Gott. Müssen wir uns ganz klar machen. Ja? Gott ist nicht zufrieden mit 60, mit 70, mit 80, mit 90, mit 99% ist Gott auch nicht zufrieden. Nur mit 100. Ja? Und das heißt, wir können uns völlig ausklinken. Ja? Wir haben keine Chance, durch eigene Anstrengung, durch eigenen Wandel 100% Heiligkeit zu erreichen. Es geht nicht. Die Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott ist, dass Christus unsere Ungerechtigkeit getragen hat und uns seine Gerechtigkeit gnaden- und geschenkweise gegeben hat. Genauso hat er unsere Unheiligkeit getragen am Kreuz und ist dafür geschlagen worden von Gott. Und wir haben seine Heiligkeit geschenkt bekommen. Kleider des Heils, makellose weiße Kleider der Gerechtigkeit. Obwohl wir selber ja immer noch sündigen und Ungerechte sind in unserem Wandel. Aber in unserer Stellung sind wir vor Gott in Christus Heilige und Gerechte. Und gerade deshalb, weil uns das aus Gnade geschenkt wurde, sollen wir auch in unserem Wandel, in unserem praktischen Leben, heilig leben. Nicht andersrum. Nicht, du musst heilig leben, damit du bei Gott angenommen bist und errettet bist. Das stimmt so nicht. Sondern Gott hat erst einmal das Entscheidende getan, den Gläubigen aus Gnade gerettet und geheiligt in Christus. Und jetzt erwartet er von ihm, als Kind schon, wir können uns die Kindschaft nicht verdienen, als Kind erwartet er, jetzt als wahres Kind Gottes, lebe du so, wie es deinem Vater entspricht. Und das ist ein Prozess, das ist ein Wachstum, das ist nicht von 0 auf 100 sofort umgeschaltet, sondern das steigert sich normalerweise, wenn wir gesund leben in unserem Leben, dass unser Leben immer mehr Christus ähnlich wird, immer mehr die Züge Gottes trägt und das sollte unser Ziel sein. Nicht irgendein unrealistisches Ziel von 100%, sondern dass wir wachsen, dass wir zunehmen in der Heiligung. Weil man kann auch zurückgehen, man kann auch anfangen, immer weltförmiger wieder zu leben und sich wieder den Begierden und der Welt anpassen. Leider können das auch Gläubige. Also deswegen diese Ermahnung, weil unser Vater, der uns begnadigt hat, der uns mit einem heiligen Ruf berufen hat, heilig ist, deswegen sollen auch wir heilig sein, weil wir zu ihm passen und weil wir Zeugen sein sollen für ihn in dieser unheiligen Welt. Das ist eigentlich biblische Motivation für Heiligung. Sie entspringt aus der Gnade und sie hat das Bestreben, Gott zu ehren und ein Zeugnis für Gott in der Welt aufzurichten. Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Also da geht es gegen eine falsche Leichtfertigkeit. Es gibt ja manche Leute, die sagen, oh, ich bin ein Kind Gottes, ich bin begnadigt, ich kann eigentlich ruhig sündigen, das ist nicht so schlimm. Ich kann ruhig auch meinem Fleisch die Zügel schießen lassen. Letztlich komme ich ja doch in den Himmel. Ja. Und das ist eine ganz gefährliche und verkehrte Einstellung. Wer eine solche Einstellung hat, bei dem muss man erstmal in Frage stellen, ob er überhaupt errettet ist. Denn der Apostel Paulus sagt ganz klar in Römer 6, wenn jemand wirklich die Gnade Gottes erfahren hat, dann ist der Gedanke, dass man ruhig weiter sündigen kann, damit die Gnade umso größer wird, etwas Erschreckendes und Abscheuliches. Das sei ferne, sagt der Apostel Paulus. Also es geht darum, dass wir erkennen, auch wenn wir Kinder Gottes sind, es gibt einen Tag der Rechenschaftslegung. Können wir hier nur ganz kurz behandeln. Der Tag des Christus, wo wir vor dem Richterstuhl des Christus Rechenschaft ablegen über unsere Taten und Worte. Und da gilt auch, dass Gott kein Ansehen der Person hat. Ja, dort, wo wir wirklich gefehlt haben, dort wird das auch schmerzhaft offenbar werden. In der Herrlichkeit, unter Umständen sogar auch vor allen Heiligen, auf jeden Fall vor unserem Herrn. Und das ist ein biblisches Motiv zur Heiligung, die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott und das Wissen, dass unsere Gedanken, Worte und Taten einmal gewogen werden und einmal offenbar werden. Dann leben wir doch gleich am Licht. So wie es auch der erste Johannesbrief sagt, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir die Sünde fliehen und meiden, dass wir in Ehrfurcht vor Gott unser Leben hier auf der Erde führen. Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Gottesfurcht etwas ganz Entscheidendes ist auch. Gottesfurcht als Motiv für einen heiligen Wandel hier als Fremdlinge. Also wie gesagt, das ist, wird betont immer wieder, der Begriff Fremdlinge ist ein Schlüsselbegriff im ganzen ersten Petrusbrief. Ihr gehört eigentlich in den Himmel. Ihr seid so etwas wie Botschafter Jesu Christi auf der Erde und zugleich Fremdkörper. Und als Botschafter wird man auch zur Ehre des Landes, das man vertritt, jedes verkehrte und schändliche Verhalten vermeiden. Das ist ganz klar, ein Botschafter muss sich eigentlich besonders korrekt und anständig verhalten, weil er repräsentiert ja das Land, aus dem er kommt. Und so sind wir Botschafter Jesu Christi und wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass wir mit unserem Verhalten unseren Herrn repräsentieren vor der Welt. Und wenn dann die Weltmenschen sagen, ah, das will ein Christ sein und der ist so geizig und der nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau und schimpft und lästert über seinen Chef, oh wei, ja, dann haben wir als Botschafter versagt. Ich denke, das ist auch hier der Gedanke, dass man einfach sieht, wenn Gott die Dinge sieht und beobachtet, dann wollen wir doch alles, was ihm nicht gefällt, wegtun aus unserem Leben und unser Leben gleich so führen, dass es vor unserem Gott und Vater Bestand haben kann und wohlgefällig ist. Also Gottesfurcht ist eine Grundlage, etwas ganz Entscheidendes für unser geistliches Leben.
Wir sind noch gemeinsam bei Lied 619.
Thank you.
Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir den ersten Gedanken dieses Abschnitts betrachtet, nämlich dass Heiligung ein Ausfluss sein sollte der Tatsache, dass wir echte Kinder Gottes sind, dass wir in Beziehung zu dem heiligen Gott als unserem Vater leben dürfen. Und nun kommt ein neuer Gedanke, ein zweiter Gedanke, nämlich dass die Heiligung auch deshalb wichtig ist, weil wir durch das Lamm Gottes, durch den Herrn Jesus mit einem teuren und kostbaren Preis erkauft worden sind für Gott. Und ich lese einmal Vers 18 folgende. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Ehrfurcht vor Gott war der letzte Gedanke und nun geht es weiter. Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, was der Herr Jesus gelitten hat, was er bezahlt hat, um uns aus dem Sündenschmutz, aus dem Todeszustand unseres alten Lebens loszukaufen. Der Begriff Loskauf oder Erlösung, das ist bei uns hauptsächlich ein religiöser Begriff, aber damals war das ja etwas ganz Reales aus dem Alltagsleben. Damals gab es zigtausende von Leuten, die entweder Sklaven waren oder Gefangene, und die nur eine Hoffnung hatten, aus der lebenslangen Leibeigenschaft und dem tödlichen Sklavendienst freizukommen. Und es war der Loskauf. Der Loskauf, der möglich war, zum Beispiel durch Verwandte oder auch durch einen gütigen Herrn, der einen Sklaven erst gekauft hat und dann freigelassen hat. Das gab es damals in Wirklichkeit auch. Aber letztlich geht es hier ja um ein geistliches Bild. So wie viele, viele Menschen damals im Römischen Reich Sklaven waren, das heißt nicht Herren ihrer selbst, sie gehörten als Eigentum einem anderen und der konnte nach Belieben schalten und walten mit ihnen, dem waren sie zum Gehorsam verpflichtet, 24 Stunden am Tag. Die konnten nicht sagen, Moment mal Chef, jetzt habe ich Feierabend. Ja, die waren rund um die Uhr. Wenn der Chef gesagt hat, nachts um zwei, steh auf, koch mir ein Essen, dann musste der Sklave das tun. Ja, also eine absolute Knechtschaft, so wie wir es heute fast nicht mehr kennen. Das war damals Sklaverei. Und aus diesem Zustand konnte sich ein Sklave selbst nicht erlösen. Im Normalfall nicht. Es sei denn, sein Herr hat ihm erlaubt, Geld zu verdienen. Ja, manche Sklaven durften sich selber loskaufen. Aber im Normalfall hat ja alles, was der Sklave erarbeitet hat, dem Herrn gehört. Er hatte nichts, er konnte nichts bieten. Jemand anderes musste ihn loskaufen, sonst hatte er keine Chance. Und das fehlt uns heute dieses Alltagsverständnis, aber wir dürfen uns immer noch mal wieder bewusst machen, was heißt eigentlich Loskauf? Loskauf heißt, dass ich rettungslos unterworfen bin, gefangen bin unter einem grausamen, boshaften Herrn, und das ist der Teufel und die Sünde, und dass es keine Chance für mich gibt, da jemals aus eigener Kraft frei zu werden. Ein anderer muss kommen und muss den Preis bezahlen, damit ich frei werden kann. Das ist Loskauf. Und dieser andere, das ist unser Herr Jesus. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, dass er freiwillig aus der himmlischen Herrlichkeit, aus dem Zustand, Gott gleich zu sein, herausgegangen ist. Philipper 2. Er war bereit, auf diese Erde zu kommen, obwohl er genau wusste, dass diese Erde voller Sünde und Fluch war und ihn gehasst hat. Die Welt hat ihn gehasst und abgelehnt. Das hat der Herr genau gewusst, wo er in diese Welt kam. Er wurde freiwillig zum Knecht. Was für eine Selbsterniedrigung, dass der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge, Mensch wurde. Stellen wir uns gar nicht vor, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet hat, was er aufgegeben hat, um Mensch zu werden. Und dann dann war er bereit für undankbare, herzlose, boshafte, eigensüchtige Geschöpfe zu sterben, die es gar nicht wertgeschätzt haben, die seine Feinde waren. Er hat ja sein Leben nicht letztlich für seine Freunde gelassen oder nicht nur für seine Freunde, sondern in erster Linie für seine Feinde. Und das, Erlösung, Loskauf, bedeutete auch, der Herr Jesus musste den Preis voll und ganz bezahlen. Wir haben vorher von der Heiligkeit Gottes gesprochen, dass Gott die Sünde hasst und verabscheut. Aus tiefstem Herzen, wenn man das so sagen darf. Und dieser Hass, diese Abscheu, dieser Zorn Gottes über das alle unsere Sünden traf den Herrn Jesus am Kreuz. Er musste durch dieses Zorngericht durch, um es uns zu ersparen. Auf ihn wurden diese ganzen Sünden geladen, die wir gedankenlos und leichtfertig begangen haben. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sollte das eigentlich dazu führen, dass wir als gläubige Christen nicht mehr leichtfertig sündigen. Weil wir uns dessen bewusst sind, was unser Herr bezahlt hat, um uns von der Sünde loszukaufen. Ich denke, das sind Gedanken, die immer wieder in der Bibel anklingen und hier auch deutlich werden, dass die Erinnerung an die Leiden und an das Erlösungsblut unseres Herrn Jesus Christus uns bewahren sollte vor einem leichtfertigen Sündigen, überhaupt davor, der Sünde zu nahe zu kommen. Ja, wir sind geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Gott hat einen überaus teuren Preis für uns bezahlt. Das Blut seines eigenen Sohnes. Es war kostbar vor Gott. Überaus kostbar, weil der Herr Jesus der einzige Mensch war, der vollkommen gerecht und heilig war, der den Willen Gottes in allem getan hat. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und gerade er musste beladen werden mit aller unserer Sünde und musste ein Gericht ertragen, wie es nie zuvor und nie danach überhaupt gewesen ist. Die geballte Sünde der ganzen Menschheit auf einem einzigen Menschen, auf dem Stellvertreter, auf dem Lamm Gottes, auf dem Erlöser. Das ist dieser Gedanke, dass diese Erlösung unglaublich schwer war für den Herrn Jesus, dass es ihn viel gekostet hat und den Vater viel gekostet hat. Und wenn wir diese Dinge bedenken, dann werden wir nicht sündigen, dann werden wir bestrebt sein, heilig zu leben, um unserem Herrn zu gefallen, der so viel für uns gegeben hat. Das ist ein ganz wichtiger Ansporn für biblische Heiligung. Das Lamm Gottes. Vielleicht erinnern wir uns auch daran, weil da gesagt wurde, es war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Da schauen wir in etwas ganz Gewaltiges und Herrliches hinein, das wir gar nicht vollständig verstehen können. In die Größe der Ratschlüsse Gottes. Vielleicht schlagen wir einmal 1. Mose 22 auf. Dort finden wir diese bewegende Szene, wo Abraham seinen Sohn Isaak zum Opferaltar bringt. 1. Mose 22. Und da fragt Isaak, Vers 7 und 8, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und dann gibt Abraham diese bemerkenswerte Antwort. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Oder wörtlich übersetzt, Gott wird sich ein Lamm zum Brandopfer ersehen. Ersehen. Und wenn wir jetzt wieder hinschauen zu dem Vers 20, da heißt es, er, das Lamm, der Herr Jesus, war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt. Wie gesagt, ein gewaltiger Gedanke. Das bedeutet, Gott hat in seiner Allwissenheit von dem Sündenfall gewusst, bevor überhaupt der erste Mensch geschaffen wurde. Das ist etwas, was wir nie verstehen, weil wir in Raum und Zeit hinein geschaffen worden sind und nur in Raum und Zeit denken können. Ewigkeit ist für uns unbegreiflich. Ewigkeit ist ja nicht wirklich unendlich viele Zeit. Das meinen nur wir. Sondern Ewigkeit ist ein Zustand außerhalb der Zeit. Ja? Wo Zeit so nicht existiert. Und deswegen vor Gott ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft
völlig eins. Es liegt alles aufgeschlagen vor ihm. Können wir nicht begreifen. Ja, wie kann etwas, was erst in Zukunft geschehen kann? Uns ist es verborgen, aber nicht Gott. Gott hat gewusst von der Sünde, von dem Sündenfall Adams, bevor er Adam schuf. Und Gott hat für diese Katastrophe des Sündenfalls schon eine Lösung bereitgestellt, bevor die Katastrophe überhaupt begonnen hat. Und das ist Gott. Das ist die Weisheit und die Herrlichkeit Gottes. Römerbrief, vielleicht lesen wir das auch einmal, was der Apostel Paulus da ausgerufen hat, als er in einem anderen Zusammenhang die Ratschlüsse des großen Gottes betrachtet hat. Da musste er ausrufen durch den Geist Gottes, Vers 33 Römer 11 und folgende: O, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolden werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also hier ist ein heiliger Ort, wo wir anbeten dürfen. Gott hat schon vor Grundlegung der Welt das Lamm ersehen. Er hat den Herrn Jesus als den Retter und Erlöser berufen in seinen Ratschlüssen, bevor überhaupt der Sündenfall eingetreten ist. Epheser 3, Vers 11, wollen wir auch noch dazu lesen. Da heißt es von der Gemeinschaft, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, Vers 9 folgende, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also auch da wieder, Gott hat den Vorsatz, die Gemeinde der Erlösten zu berufen, bereits von Ewigkeit her gefasst, bevor überhaupt irgendetwas geworden ist. Und auch in Apostelgeschichte 2, Vers 23 lesen wir etwas von diesen ewigen Ratschlüssen Gottes. Da geht es auch um den gekreuzigten Herrn Jesus Christus. Und da heißt es: Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Also auch hier wieder, der Kreuzestod des Herrn Jesus Christus war von Ewigkeit her beschlossen. Und das dürfen wir wissen, Gott hat diese ganzen Dinge um unsertwillen aus lauter Gnade festgesetzt, dass es eine Erlösung geben sollte, dass es eine Rettung geben sollte für Sünder. Wir haben keinen Anspruch drauf. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk der Erbarmung Gottes. Und wenn wir das wissen, dann sollte es ein ganz starker Ansporn sein, unser Leben wirklich für Gott zu leben und heilig zu leben und nicht unseren eigenen Begierden nachzugehen. Ja, er wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Der Herr Jesus hat in der Fülle der Zeit, ist er Mensch geworden, ist er auf die Erde gekommen. Es ist alles nach einem Plan Gottes. Gott hat genau die richtige Zeit für alle Dinge, die er tut. Er wird auch in der Fülle der Zeit den Herrn Jesus wieder senden, um die Gemeinde zu entrücken. Er wird dann genau, wenn es seine Zeit ist, das Gericht bringen durch den Messias, durch den wiederkommenden Herrn in Macht und Herrlichkeit. Alle diese Dinge geschehen nach Gottes Ratschlüssen. Gott ist es, an den wir glauben, der die Quelle unserer Hoffnung ist. Er hat den Herrn Jesus auch aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben. Und das ist das Unterpfand unserer Erlösung, dass der Herr Jesus Christus auferweckt wurde aus den Toten. Zu unserer Rechtfertigung, sagt der Römerbrief. Es geht darum, dass Gott dieses Opfer seines Sohnes vor aller Augen besiegelt hat und deutlich gemacht hat, dass der Herr Jesus der von Gott gesandte Retter und Mittler ist, der Einzige, der Heil geben kann. Das bedeutet seine Auferweckung und dass er verherrlicht wurde. Es bedeutet auch, dass wir die Herrlichkeit erben werden. Er ist der Garant unserer Verherrlichung, die einmal kommen wird, genau bei dieser Offenbarung Jesu Christi, von der der Apostel Petrus vorher gesprochen hat. Also wir haben eine herrliche Zukunft in dem Herrn Jesus. Wir haben ein herrliches Heil in dem Herrn Jesus. Wir sind um einen teuren Preis erkauft. Und all das sollte ein biblischer Ansporn sein, dass wir heilig leben. Dass wir den Willen Gottes gemäß leben und nicht in Selbstsucht und Eigenwillen. Und nun kommt der dritte Punkt, Heiligung als Ausfluss des neuen Lebens in uns. Und das ist in den letzten Versen dieses Abschnitts enthalten. Ich lese sie mal ab Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also, da wird deutlich gemacht, wir sollen Bruderliebe üben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Heiligung, dass wir die anderen Kinder Gottes aufrichtig lieben. Das klingt so selbstverständlich und doch ist es ganz schön schwierig in der Praxis. Ja? In der Gemeinde, in der Familie, wenn man zusammenlebt, je enger man zusammenlebt, umso mehr wird diese Liebe geprüft. Und dann kommt oftmals Ärger, Ungeduld, fleischliches, verkehrtes Verhalten heraus, auch im Umgang von Kindern Gottes untereinander. Und das betrübt den himmlischen Vater und es schmälert unser Zeugnis. Die Menschen um uns beobachten uns ganz gut. Von der ersten Gemeinde haben die Heiden ganz offensichtlich gesagt, seht, wie sie sich untereinander lieb haben. Das war ein mächtiges Zeugnis. Ist auch heute noch manchmal so, gerade auch bei Muslimen oder Menschen, die einfach in so einer heidnischen Hassreligion leben, dass gelebte Liebe und Selbstlosigkeit einen unwahrscheinlich starken Eindruck auf diese Menschen macht. Wenn das möglich ist durch den Herrn Jesus, dann muss er wirklich der Retter Gott sein. Also diese Bruderliebe ist Teil biblischen Heiligungslebens. Und wir erinnern uns, der Apostel Johannes hat es ganz deutlich gesagt, ein wahres Kind Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass es die anderen Kinder Gottes liebt. Wer denjenigen liebt, der uns gezeugt hat, der wird auch diejenigen lieben, die aus Gott gezeugt sind, die Kinder Gottes. Und da lassen wollen wir uns wirklich immer wieder reinigen lassen von Fleischlichkeit, von menschlichen, sündigen Gedanken und Motiven, dass wir doch dieses Zeugnis der Heiligkeit auch wirklich ausführen. Es ist ganz klar, wir machen uns gegenseitig Mühe. Wir haben alle unser Fleisch an uns. Wir verletzen uns manchmal, enttäuschen Erwartungen. Wir verhalten uns nicht so, wie es sein sollte. Und dann sollten wir immer wieder neu vergeben, Barmherzigkeit üben, Liebe üben, dem anderen Gutes für Böses vergelten, statt umgekehrt. Das ist ein kräftiges Zeugnis. Das ist der Wille unseres Herrn. Unsere Neuzeugung geschah durch das Wort Gottes. Es bleibt mir jetzt nicht mehr so arg viel Zeit, darüber was zu sagen, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Heute haben wir oftmals einfach eine falsche Form von Frömmigkeit und falsches Christentum, weil diese Dinge missachtet werden. Also von Neuem geboren werden wir durch das Wort. Der Glaube kommt durch das Wort. Nicht durch Visionen, nicht durch Gefühle und Erlebnisse, sondern durch das Wort Gottes. In der Pfingstbewegung, wo ich früher war, da hat es ganz viele Zeugnisse gegeben in so einer Zeitschrift, einer angeblich evangelistischen. Und da haben die Leute berichtet, wie sie zu Gott gefunden haben. Und es war eine Ansammlung von lauter mystischen Erlebnissen. Und also entweder Gott hat mich geheilt oder ich habe einen Engel gesehen oder eine Kraft hat mich durchströmt. Und kein einziger, soweit ich mich erinnern kann, hat gesagt, ich habe in der Bibel gelesen und das Wort Gottes hat mich angesprochen und überführt. Aber ihr Lieben, wo das Wort Gottes, das Evangelium nicht das Fundament ist für eine Bekehrung, da stimmt was nicht. Wir können uns nicht durch seelische Gefühle bekehren,
sondern das Wort Gottes muss uns überführen von unserem Zustand als Sünder und von dem Herrn Jesus als Retter. Und deswegen eine echte Bekehrung, die muss das Fundament haben, dass das Wort Gottes in unserem Herzen wirken kann. Deswegen ist es wichtig, auch bei der Evangelisation nicht in erster Linie die Gefühle anzusprechen, sondern die Menschen mit dem Wort Gottes zu konfrontieren, in Liebe, ihnen das zu erklären, das Evangelium. Und das Wort muss dieses Wunder vollbringen. Zeugung von oben, aus dem Finsternis zum Licht. Das kann kein Mensch machen. Das können wir nicht durch Seelenmassage, durch Überredung, durch Druck, überhaupt nicht. Sondern das Wort Gottes muss sein Werk tun. Und das ist ja ein Geheimnis. Der Geist Gottes und das Wort Gottes wirken bei der Wiedergeburt zusammen. Auf der einen Seite sehen wir gezeugt aus dem Geist, im Johannesevangelium. Hier sehen wir gezeugt durch das Wort. Und beides stimmt. Beides muss zusammenkommen. Und es ist ein Vorgang, das wollen wir uns auch nochmal erinnern. Das braucht seine Zeit. Manchmal versuchen Geburtshelfer, der Geburt nachzuhelfen und ein bisschen zu drücken und zu ziehen und zu schieben. Und ich fürchte, das hat manchmal Schaden angerichtet. Also wir müssen auch bei einem Menschen, der erweckt ist, an dem das Wort arbeitet, warten, bis die Frucht reif ist, bis das Kind wirklich rauskommt. Und nicht versuchen, vor der Zeit, bevor dieser Prozess von Gott her vollendet ist, die Leute dazu zu schieben, dass sie sich vielleicht entscheiden. Ja? Also da muss man auch aufpassen. Ja? Es ist letztlich ein Wirken Gottes, das wir nur bestaunen können. Ja? Wir können da in Ehrfurcht mitwirken. Ja, wir dürfen Geburtshelfer sein, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir Gottes Wirken nicht durch unser eigenes Wirken dazwischen pfuschen und Dinge kaputt machen. Ja, es ist also ein Wunder, das lebendige, ewige Wort Gottes ist der Same. Und es bedeutet auch, wir sind gezeugt aus der Ewigkeit heraus, nicht aus dieser Welt, nicht aus dieser Zeit. Wir sind Kinder der Ewigkeit und so sollten wir auch leben. Da sind wir wieder beim Anfang. Nicht uns in den zeitlichen und weltlichen Vergnügungen verlieren, sondern das Wort Gottes ist der Same, der in uns ist. Das bleibt in Ewigkeit. Und die ganzen Sünden, die ganzen Begierden, denen wir nachgehen können, was uns ablenken will von unserer Berufung, das ist alles vergänglich. Das Fleisch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Der Teufel versucht, die Christen zur Selbstverwirklichung zu bringen. Ja? Verwirkliche dich selbst, sei jemand, fühl dich toll. Und dann muss man sagen, alles wie die Blume des Grases. Ja? Vergänglich, nichtig. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, sagt der Prediger. Und er hat alles ausprobiert. Alles, was die heutige Welt heute bieten kann, hat Salomo alles ausprobiert und ausgelebt. Und er ist enttäuscht und ausgebrannt und resigniert davon zurückgekommen und hat gesagt, nee, diese Welt hat wirklich nichts zu bieten. Und wir müssen das nicht selber alles ausprobieren. Wir dürfen Gottes Wort glauben, wir dürfen Salomo glauben, wir dürfen auch dieser Stelle glauben und sagen, ich habe etwas viel Kostbareres als alles, was diese Welt zu bieten hat. Ich bin gezeugt aus der Ewigkeit. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Meine Zukunft liegt in der ewigen Herrlichkeit, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und ich will mein Leben hier auf der Erde so leben, dass es passend ist für diese Gemeinschaft. Dass ich einmal im Rückblick mit dem Herrn mich freuen darf und ihm danken darf, anstatt reuevoll zurückzublicken. Das sind so geistliche Motive für ein geheiligtes Leben. Das möge der Herr uns schenken, dass uns das einfach auch begleitet. Dieser Ansporn, die nichtigen, verkehrten Dinge dieser Welt und des Fleisches beiseite zu tun. Und einfach, weil unser Vater im Himmel uns Rettung und ewiges Leben geschenkt hat, heilig zu leben, weil er heilig ist. Beten wir zum Abschluss noch miteinander. Ja, lieber Herr Jesus Christus, von Herzen wollen wir dir danken, ja, dass du diesen schweren Weg für uns gegangen bist, dass du dich geopfert hast, um uns loszukaufen aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes und des Teufels. Herr, und du hast ein vollkommenes Werk getan, du hast uns auf das Vollkommenste erlöst und errettet und mit Gott versöhnt. Und nun dürfen wir wirklich auch diesen Ruf hören, dass wir doch als solche, die wir Leben von dir empfangen durften, die wir Kinder Gottes sein dürfen, auch heilig leben. Herr, und du siehst, wo in unserem Leben immer
wieder auch Bereiche sind, wo unser Fleisch noch bestimmt und Einfluss hat, wo wir noch der Sünde Raum geben und der Welt Raum geben, da mögest doch du an uns wirken und uns wirklich auch schenken, dass wir diese Dinge dir ausliefern, in den Tod geben, dass wir wirklich auch mehr und mehr umgestaltet werden in unserer Gesinnung, den Willen Gottes von ganzem Herzen für uns zu erstreben, und gib du uns auch die Kraft, ihn umzusetzen und zu tun. Segne du jeden Einzelnen, Herr, du weißt, wo jeder Einzelne Sorgen und Schwierigkeiten hat. Gib du Gnade, dass dein Wort weiterhilft, dass dein Geist wirkt, Herr, dass wir einfach auch solche sein dürfen, die hier in dieser Zeit Lasten ablegen und die dich besser kennenlernen und die wirklich auch in ihrem Wandel hier auf der Erde ja auch ein Stück Umgestaltung und Erneuerung erfahren. Wir danken dir dafür, dass du treu bist. Amen. Amen.